Hey ihr, kommt her zu mir, kommt her. Hier gibt es Wasser. Das beste Wasser der Welt.
Nein, komm zu meinem Stand. Mein Stand ist viel besser, hat viel besseres Wasser. Das ist kühler und frischer. Kauft mein
Wasser. Nein, kommt hierher, Leute. Kommt her. Wenn ihr echten Durst habt, dann müsst ihr hierher kommen zu meinem Wasser, weil das löscht wirklich Durst. Und Brot gibt's hier auch. Und ihr das stillt auch den Hunger.
Ihr Lieben, kauft mein Wasser. Kauft mein Brot. Mein Brot ist knuspriger. Kommt zu mir. Kauft bei mir. Gebt euer Geld mir. Danke euch.
Wenn ihr was kaufen wollt, dann geht zu ihm. Kein Problem. Bei mir ist alles kostenlos. Alles kostenlos. Das wäre es doch, oder? Wenn man so auf so einen Markt geht und dann, in Kiel gibt es das ja nicht so mit Marktschreiern, nur wenn da irgendein Event ist. Aber wenn es das wäre und dann würde jemand rufen, kommt hierher, Fisch, Alpeter oder wie die heißen, alles umsonst. Ja, die heißen doch immer so, oder? Die haben doch so Namen. Al-Anton, oder? Weiß ich nicht. Aber irgendwie, naja, was kann das schon sein? Die sind vielleicht von letzte Woche oder so, die Aale, wer weiß. Oder so Werbegeschenke, die es umsonst gibt, im Moment in der Kieler Woche, da kann man ja ganz viele Sachen mitnehmen. Das kann man meistens auch am nächsten Tag direkt in die Mülltonne stopfen. Qualität ist da nicht so groß. Für gute Qualität allerdings gebe ich gutes Geld aus. Ich habe mal jemanden kennengelernt, ziemlich, also der ist jetzt schon verstorben, aber als ich ihn kennengelernt habe, war schon ziemlich alt. Und hat, sah immer sehr schick aus, fand ich. Und der hat einen Leitspruch gehabt für sein Leben. Der hat gesagt, das Teuerste ist immer das Billigste. Und er meinte, ich zahle lieber mal Schuhe für 300-400 Mark, die trage ich aber auch 30 Jahre. Wie viel geben Sie denn für Schuhe aus in 30 Jahren? So, das war sein Denken. Da steckt dieses Qualitätsdenken dahinter. Alles kostenlos, das wäre es natürlich schon, aber was nichts kostet, taugt halt auch nichts. Auf der anderen Seite scheint es mir so, Leute aus meinem Umfeld und ich selbst glaube ich auch, wenn wir solche Begriffe sehen wie SSV, mir hat jemand gesagt, die Leute von heute kennen gar nicht mehr die jüngeren Leute. SSV steht für Sommerschlussverkauf. Heute steht da eher Sale, Outlet oder Rabatt. Die haben ja geradezu so eine magische Wirkung auf uns. Dann wie so ein Roboter. Oh ja, das ist meins, da gehe ich hin. Wie so eine Anziehungskraft. Und das ist ja so ein bisschen verrückt. Auf der einen Seite wollen wir keinen Schrott haben, aber wenn es was günstiger gibt, dann sind wir natürlich da. Und das ist der Idealfall. Gute, richtig gute Qualität zum ganz günstigen Preis. Ne? Das ist es. Der Text aus dieser kurzen Marktszene von Volker und mir, der steht fast genau so in der Bibel. Also meiner, seiner nicht. Ich habe mir den guten genommen. Und was er mit den Themen der Bibel und des Glaubens zu tun hat, das wollen wir heute in dieser Predigt ein bisschen herausfinden. Das ist ein ganz alter Text. Also ich meine jetzt nicht so diese Sachen von Jesus, sondern richtig alt. Das geht noch weiter nach hinten. Das geht um den Propheten Jesaja. Und diese Propheten, das waren ja Menschen, durch die hat Gott geredet. Und wenn da steht Ich, dann ist dieses Ich Gott. Also die waren so in so einem direkten Kontakt mit Gott, dass das, was sie gesagt haben, sozusagen das war, was Gott gesagt hat. Und er hat immer durch solche Propheten in ganz konkrete, in bestimmte Situationen hineingesprochen, das, was er zu sagen hatte. Und manchmal waren das auch Gedanken für die Zukunft. Meistens für die Gegenwart, aber manchmal auch für die Zukunft. Und weil das ein bisschen spannender anscheinend ist, ist heute dieser Begriff Prophet eher so ein Begriff, das ist jemand, der mir die Zukunft sagen kann. Dabei ist das eher der kleinere Teil. Es ging meistens um die Gegenwart. Und ich finde, das hört sich erstmal sehr attraktiv an, wenn man sagt, oh, Gott redet durch mich und ich bin ein Prophet. Wäre schon cool, aber war es nicht immer. Eigentlich war das auch ein sehr unangenehmer Job. Gott meldete sich oft im Alten Testament, wenn etwas völlig schiefgegangen ist. Dann kamen die Propheten und haben gesagt, Leute, habe eine Botschaft für euch. Und diese Botschaften, die waren meist nicht so super. Zum Beispiel, bekanntes Beispiel, Jona, der mit dem Wal und so, ne? Der sollte in eine Stadt gehen und sagen, diese Stadt wird vernichtet werden, weil sie so gottlos ist. Keine Botschaft, wo man sagt, yay, das mache ich. Super, Gott. Jubel werde ich durch die Stadt ziehen. Nee, da hatte er keine Lust zu. Deshalb flieht er ja. Solche Sachen sind halt auch passiert. Aber hier, dieser Text, das war so eine Sternstunde eines Propheten. Das war super, was er zu sagen hat, das hören wir gleich. Die Situation war folgende, das Volk Israel, das Volk Gottes, das ist immer mehr abgedriftet von dem, was Gott will, von der Nähe Gottes. Sie haben sie immer mehr das gemacht, was sie selbst wollten. Und wenn man das Alte Testament mal mit sehr viel Zeit mal komplett durchliest, dann merkt man, dann hat man das Gefühl, oh, die hat noch nichts anderes zu tun. Gott zuwenden, Gott abwenden, Gott zuwenden, Gott abwenden. So geht das die ganze Zeit, wirklich. Und das war jetzt wieder so eine Phase, da haben sie es übertrieben. Da haben sie wirklich ganz viel dumme Sachen gemacht. Und dann müssen sie diese Folgen der Trennung von Gott ertragen. Und das, was wir heute vielleicht nicht so richtig raushören können, das Schlimmste für das Volk Israel war es, aus dem gelobten Land weggezogen zu werden, abgezogen zu werden. Eres Israel, das ist ja relativ bekannt, das bedeutet Land Israel. Das war das gelobte Land, der Boden. Deshalb manche Sachen, die wir so aus der Ferne, vielleicht jetzt so im Mittleren Osten begutachten, so denken wir, oh, was stellen Sie an wegen dieser paar Quadratmeter, da ist doch sowieso nichts, kein Baum, gar nichts. Das hat eine andere Bedeutung. Die ist viel tiefer, viel älter und viel mehr mit ihrem Glauben verbunden, als wir uns das vorstellen können. Und aus diesem Land werden sie weggeführt. Das ist die Katastrophe. Das ist so, als wenn man den Deutschen den Grill wegnimmt oder noch schlimmer. Also wo was man sich nicht vorstellen mag. Naja, das war ein schlechtes Beispiel. Also, sie werden in die Gefangenschaft geführt und trotz aller Verheißung, trotz Mose, trotz Abraham, trotz David, trotz all dieser Größen, dieser Glaubenshelden, geht es so tief hinunter. Was soll denn jetzt noch kommen? Gott hat uns verlassen. Was soll denn jetzt noch passieren, wenn wir nicht mal mehr unser Land haben? Tiefer können wir nicht fallen. Gott, du enttäuscht uns. Ich lese den Text vor, ihr dürft hier mitlesen. Er lautet aus Jesaja 55, 1 bis 5 wie folgt. Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein, kauft Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir. Hört doch auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will euch mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Aber durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt, und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Ich gebe zu, er ist nicht sofort so zugänglich, aber wir lesen ihn im Laufe des Textes und ihr könnt immer weiter hier auch ein bisschen zuhören und lesen. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen klarer werden. Mein erster Punkt lautet aus dem Text heraus, kommt, hört, werdet satt. In den ersten beiden Versen, die habe ich nochmal extra zusammen, ja genau, sehr gut, zusammengesucht, da kommen diese Worte, diese marktschreierischen Worte, so wie ich die vorhin auch gesagt habe, kommt, kauft, hört, es kostet nichts. Zuerst geht es um die Grundversorgung, Wasser, wahrscheinlich auch Brot und später kommt sogar noch Milch und Wein dazu, interessante Mischung, aber drückt etwas aus. Gott will uns mit mehr versorgen, als wir wirklich brauchen. Wasser und Brot, das waren die Grundnahrungsmittel. Also zum Überleben brauchst du Wasser und Brot. Das war in der damaligen Zeit ganz klar und das ist heute ja auch nicht wirklich anders. Vielleicht noch ein bisschen Vitamine. Aber das darüber hinaus, Milch und Wein, das war schon so ein Extra. Gott will uns versorgen mit mehr, als wir brauchen. Das ist Gnade. Das ist immer geschenkt. Alles, was wir von Gott bekommen, können wir uns nicht selbst erarbeiten, so gerne wir es auch tun würden vielleicht. Geschenke annehmen, das ist sogar viel schwerer, als wir es vielleicht zugeben würden und vielleicht sogar schwerer, als anderen Geschenke zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das tatsächlich so. Ich habe neulich im Internet was gefunden, das habe ich mitgebracht. Da steht, Gnade, viel schuldiger als gedacht, aber viel geliebter als erwartet. Gnade, viel schuldiger als gedacht, aber viel geliebter als erwartet. Dieses schuldig meint wahrscheinlich genau das. Nicht verdient. Gnade ist ungerecht, weil wir nicht das bekommen, was wir verdienen. Und diese Schuld meint immer die Trennung von Gott. Das, was er nicht will. Das Volk Israel hat nicht auf Gott gehört, Dinge getan, die er nicht wollte. Und Ausdruck seiner Liebe auf diese Situation hin. Und da können wir uns ja sofort wiederfinden. Also ich kann mich darin sofort wiederfinden. Der Ausdruck seiner Liebe in dieser Situation ist zweifach. Das erste, er lässt uns. Das ist das, was Eltern vielleicht mit größer werdenden Kindern auch, man muss sie auch lassen. Und manchmal muss man sie auch Fehler machen lassen. Gar nicht so leicht, aber er lässt uns, ist Ausdruck seiner Liebe. So wie der verlorene Sohn, dieser Sohn, der seinen Vater verlassen will und der Vater ahnt doch schon, das wird nichts, Junge. Aber er lässt ihn. Und das Zweite, er lässt uns nicht los, weil er uns so liebt. Vielleicht haben so ein paar Kritiker jetzt schon die ganze Zeit gesagt, naja, stimmt, aber stimmt auch nicht. Denn Nachfolge kostet eine ganze Menge. Und sicherlich gibt es auch Bibelstellen dafür. Und je nachdem, wie wir so drauf sind, wollen wir das auch gerne so in den Mittelpunkt stellen. Aber hier steht, es ist umsonst. Ich war beim Nordpoint-Festival und da war ein Prediger, der ein super Beispiel gebracht hat. Er hatte noch eine Leiter mit auf die Bühne gebracht. Und er hat gesagt, das ist eigentlich so ein super Bild für unseren Glauben. Wir wollen ja hoch, wir wollen ja ganz nah bei Gott sein. Und dann strampeln wir uns ab Stufe für Stufe und denken, jawohl, jetzt habe ich diese Stufe geschafft. Und dann gehen wir auf die nächste Stufe und dann strengen wir uns noch mehr an, unsere Spiritualität, unsere Frömmigkeit zu leben. Und noch ein, und dann fallen wir mal wieder drei runter und es ist ein ewiger Kampf. Als wenn man eine Rolltreppe falsch rum rauflaufen will. Ein ewiger Kampf. Und auf der anderen Seite der Bühne stand hier ein Sessel. Und dieser Sessel sollte die Gegenwart Gottes symbolisieren. Da sitzt er und wartet auf uns. Und wenn wir in seine Nähe wollen, dann können wir uns auf seinen Schoß setzen. Aber das ist nichts mit Abstrampeln, sondern das ist ein Sessel. Vielleicht hilft euch dieses Bild, mir hat das geholfen, wenn ich mich jetzt in einen Sessel setze, denke ich an Gott. Super Bild, dachte ich, habe ich mitgenommen. Vielleicht passt das nicht in unsere Gottesvorstellung, weil wir eher so einen Gott sehen, du musst auch leisten. Erstmal was zeigen, bevor ich ganz nett zu dir sein kann. So ist Gott aber nicht. Es ist umsonst. Gnade können wir nicht bezahlen. Fällt uns vielleicht manchmal schwer, wo wir denken, ja, aber Nachfolge, jeder muss sein Kreuz auf sich nehmen. Nee, erstmal ist nur der Sessel da. Und als der verlorene Sohn zurückgekommen ist zu seinem Vater, hat er nicht gesagt, so, jetzt machen wir mal Kassensturz, mein Freund. Wie sieht's aus? Was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen? Kommt da gar nicht vor. In dieser Geschichte, die Jesus erzählt, um zu zeigen, wie Gott ist. Da sehe ich mehr so einen Sessel. Nicht, dass es egal ist, aber erstmal ist der Sessel da und nicht die Leiter. Gebt euer Geld nicht umsonst aus für Dinge, die nicht euren Lebenshunger stillen, die nicht Sinn schenken, die nicht Frieden stiften. Kommt her, kommt doch her und hört mich an. Fast flehentlich, und wir vergessen nicht, dass Gott ja hier spricht. Sagt, kommt doch zu mir bitte. Es ist umsonst. Es ist nicht umsonst, aber kostenlos. Mit dem Ziel zu leben. Ein zweiter Punkt, viel kürzer, keine Angst. Treu. Er heißt einfach nur treu. Das Volk in ihrer Gefangenschaft war von Gott enttäuscht. Ich habe mir das alles durchgelesen, also ich habe schon den Eindruck, dass die enttäuscht waren. War es das? Hat er uns nicht versprochen, dass wir es sind? Gott ist es, der hier spricht, ich will, in diesem Text. Der dritte Vers, der ist unheimlich tröstend und ermutigend. Das ist nicht das Ende, das Tal, in dem ihr gerade seid. Das ist keine Sackgasse. Und wieder ein Text, wo man sich gut drin wiederfinden kann, oder? Wenn ihr nur annähernd so seid wie ich, dann kenne ich diese Täler, dann kennt ihr sie auch. Wo es uns nicht so gut geht, wo die Beziehung zu Gott ganz weit weg scheint und er uns vielleicht auch enttäuscht hat, weil unsere Erwartungen ganz anders waren. Wenn hier steht, ihr werdet leben, dann geht es mehr ums als ums Überleben. Dieses Leben meint ein Leben in seiner Gegenwart. Und ganz eindringlich ist dieses, ja, hört doch, hört mir zu, hört auf mich, ich will. Gottes Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit den Menschen, die ist riesig groß. Er sehnt sich nach den Menschen, die sich von ihm entfernt haben, die getrennt von ihm leben. Er sehnt sich nach ihnen, er wirbt um sie und ist sich noch nicht mal schade, so schade wie so ein Marktschreier zu klingen. Ein wichtiges Adjektiv für Gott ist treu. Wie ist Gott treu? Natürlich ist er auch liebend. Wir wollen ja immer alles drin haben, ewig, gnädig und alles, kann man sagen, ist alles richtig. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesem treu. Gott ist treu. Sehr treu. Das Volk Israel, das habe ich schon gesagt, enttäuscht Gott immer, immer, immer wieder. Andauernd. Aber er hatte sein Wort gegeben, nicht zu verdammen. Und genau da, wo wir verdammen, beginnt Gottes Gnade. Ich will. Das ist auch so ein Fingerzeig für die Zukunft. David, dieser Bund mit David, der war ja auch in die Vergangenheit gerichtet, aber gleichzeitig auch in die Zukunft. Für alle Zeit, bis in Ewigkeit. Damals war das nicht so klar, was dahinter steckt. Wie heute, nach Neuem Testament, nach Ostern, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, wir wissen, dahinter steckt Jesus, der Davids Sohn, der diesen Bund erfüllt, der König in Ewigkeit ist. Und vielleicht bedeutet Anbetung, das ist ja eine Predigtserie, die wir auch noch so im Hintergrund verfolgen, bedeutet Anbetung auf Gott hören und sich viel, viel öfter auf seinen Schoß setzen. Zeit mit ihm haben, ohne was zu erledigen. Uns Gottes Gegenwart aussetzen, zum Beispiel auch im Gottesdienst oder in der Anbetungszeit. Mein letzter Punkt heißt attraktiv. Also der erste Punkt war, kommt, seht, werdet satt. Der zweite lautete, ich habe jetzt gerade treu. Und der dritte attraktiv. Am letzten Dienstag, also Dienstag vor einer Woche, bin ich mit Astrid, unserer Gemeindereferentin aus Hamburg, zurück nach Kiel gefahren mit BlaBlaCar. Das hieß früher mal Mitfahrzentrale, heute heißt das so. Und auf der Hinfahrt sind wir auch schon damit gefahren, sind wir in so einem Bus mitgefahren, da war ein als Hund verkleideter Yeti, also so ein Fusselhund, so ein Riesenvieh mit drin, das war interessant. Aber auf der Rückfahrt habe ich gedacht, noch so im stillen Gebet, ach Herr, das wäre doch jetzt ganz schön, jetzt sitzen wir eine Stunde mit diesem Typen in einem Auto und der kann ja gar nicht weg, wäre doch gut, wenn wir noch ein gutes Gespräch über dich führen könnten. Und dann kam er in seinem weißen Schlitten, wir sind eingestiegen und dann, hallo, na und, was macht ihr so? Ich bin Pastor, sie ist Gemeindereferentin, ach so, glaubt ihr also wirklich an Gott? Wir saßen eine Minute im Auto, das war super. Und dann erzählt uns Danny ganz viel von sich, wie er auf der Suche ist nach irgendwas. Irgendwas, was über das, was man so als Mensch anfassen kann, hinausgeht. Er hat sich schon mit vielen beschäftigt. Er erzählte von seinen Erfahrungen mit Übersinnlichem, mit Dualseelen, Reinkarnation, alles wie selbstverständlich. Ah ja, klar, Reinkarnation, und glaubt ihr auch, ne? Das ist die Realität. Das ist die Realität. Daran glauben Menschen. Also, die Menschen sind heute nicht weniger auf der Suche nach etwas, woran sie sich hingeben können, was sie in ihren Mittelpunkt, in ihren Lebenssinn Platz stellen können, auf ihren Thron. Aber sie nehmen nicht mehr diese alte, verstaubte Kirche mit diesem Kreuz. Sie haben andere Sachen gefunden. Es wirkt nicht mehr attraktiv. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Kreuz nicht attraktiv ist oder ich als ein Botschafter. Vielleicht bin ich einfach nicht attraktiv genug, als dass er sich vorstellen könnte, dass mein Glaube auch für ihn cool sein könnte. Wichtig meine ich natürlich, bedeutend. Gott, Jesus, Kirche, da tauchen ja Bilder in unserem Kopf auf. In allen Köpfen tauchen Bilder auf. Vorstellungen, Enttäuschungen. Danny fragte wirklich interessiert nach und ich hatte einen Deal mit ihm ausgehandelt, den er hoffentlich auch eingehalten hat. Leider ist das Ergebnis noch nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe gesagt, rede doch mit Gott. Sag ihm einfach, Herr Gott, wie auch immer, kannst fast alles sagen, Gott ist immer gut. Gott, zeig mich dir, damit ich weiß, dass du es bist. Hat er gesagt, mache ich. Dann habe ich ihm eine Karte gegeben und gesagt, und wenn das passiert ist, dann rufst du mich bitte an. Hat er noch nicht gemacht. Aber ich bete dafür. Israel war total in so einer Konkurrenzsituation, wie ich dann auch als Botschafter für Jesus in diesem Auto in einer Konkurrenzsituation war. Die kamen in ein fremdes Land, da waren ganz viele andere Götter und da hatten sie ihren alten noch. Oh, und der hat uns enttäuscht. Gott hat aber keine Angst vor Konkurrenz. Denn er hat eigentlich gar keine Konkurrenz. Und das ist dieselbe Situation wie heute. Wir müssen uns nicht für irgendwelchen religiösen oder spirituellen Angeboten unserer Zeit fürchten. Wir müssen nicht zurückweichen. Wir können darüber reden. Wir können nachhaken. Und wir können über das reden, woran wir glauben. Wir können Leute einladen, fang doch mal einfach an zu beten oder sie zu fragen, darf ich mal für dich beten? Ihr werdet euch wundern, wie offen die Leute dafür sind. Oder einfach mit unserem Jesus zusammenleben. Gott erinnert sie an diesen Davidssegen. Darin wurde doch meine Macht sichtbar, oder? Das haben die Leute doch gesehen. Die haben doch in dem, was David erlebte, der zu mir gehört, ein Mann meines Herzens war, haben die doch mich gesehen. Wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir Erben dieser Verheißung. Dann gehören wir zu diesem Bund, von dem Jesaja spricht und der sich in Jesus erfüllt. Dann gehören wir dazu. Dann werden Leute an uns Gott sehen. Das Prinzip ist genau das Gleiche. Jesus greift das genauso auf. Dann sind wir Botschafter und andere sehen Gott in uns. Ohne Anstrengung, ohne was zu leisten, sondern einfach, weil wir zu ihm gehören, weil er uns wichtig ist. Ich habe gestern auf einer Feier mit einem Paar gesprochen, die waren schon mal getrennt, jetzt sind sie wieder zusammen. Und dann sagte er, ja, das ist super, aber oh Mann, jetzt ist das schon ein Jahr schon wieder super. Und wenn ich aus dem Haus gehe, eine halbe Stunde später, ach, ich freue mich schon auf heute Abend. Und er sagt, ja, ist super, aber ist auch anstrengend. Also es war aber so eine Verliebtheit. Sowas, den will ich unbedingt, mit dem will ich mein Leben teilen. Ich möchte euch aus dieser Predigt entlassen mit einem Text, der danach kommt, direkt nach diesem Predigttext. Und das ist eine Einladung. Und wenn ihr das als Einladung hört, dann kann ich euch nur sehr raten, diese Einladung anzunehmen. Wenn das in eurem Herzen pocht und ihr diese Einladung hört, dann nehmt sie an. Vor Gott weglaufen ist echt eine blöde Sache. Das hat der Jona zum Beispiel auch so erlebt. Das ist doof. Also wenn ihr das hört, weil Gott noch ganz lebendig ist durch seinen Heiligen Geist in euch, dann kommt nach dem Gottesdienst einfach hier vorne hin und redet, betet mit jemandem. Das ist mal gut, darüber zu reden. Der Text ab Vers 6. Sucht den Herrn. Jetzt ist er zu finden. Ruft ihn. Jetzt ist er nahe. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken. Und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir diese Lebendigkeit dieser uralten Worte so vielleicht mehr und mehr verstehen können und wie aktuell das ist. Diese Konkurrenz, in der wir leben, dieses Flehen, das du hast, diese Sehnsucht, die in diesem Text herauskommt, das gilt ja bis heute. Und ich danke dir für diese Einladung und ich möchte dich bitten, dass du jetzt in unser Herz hineinsprichst. Bitte ich darum, dass wir jetzt deine Stimme hören können und dass du uns diese heilige Unruhe in unser Herz schenkst, auf die wir reagieren können, indem wir sagen, ja Herr, ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich möchte, dass du mir vergibst. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Amen.